NDR Info im Gespräch.
Das Sommerinterview heute mit Ariane Sommer, Autorin, Model, Schauspielerin, Diplomatentochter und in den 90ern eines der bekanntesten Partygirls der Republik. Spätestens seit ihrem öffentlichkeitswirksamen Bad in einer Wanne voller Mousse au Chocolat war der Name Ariane Sommer allgegenwärtig. Damals studierte Sommer Politikwissenschaften in Berlin. Nach der Scheidung von ihrem ersten Mann verließ sie die Hauptstadt, ging für einige Zeit nach London und zog dann nach Los Angeles, wo sie bis heute lebt und unter anderem Kolumnen schreibt und sich für den Tierschutz engagiert. In der Reihe Sommer-Interviews ist Ariane Sommer jetzt im Gespräch mit Nicole Markwald.
Stolpert man in Los Angeles tatsächlich immerzu über irgendwelche Promis? Den Eindruck bekommt man ja.
Ja, also ich empfinde das tatsächlich so, dass die Stadt wirklich gepfeffert ist mit diesen Stars, mit den prominenten Persönlichkeiten, die man einfach kennt aus Film und Showbiz. Letztens zum Beispiel im Supermarkt wieder Sharon Stone, die habe ich schon zum zweiten oder dritten Mal in Whole Foods gesehen in Beverly Hills. Das ist so ein Bio-Supermarkt und ist natürlich herrlich. Die Frau sieht top aus, Top-Figur. Da gucke ich natürlich gleich, was hat sie im Einkaufswagen? Das waren in ihrem Fall so gefrorene Himbeeren und Blaubeeren. Ich nehme an, sie macht Smoothies draus. Kein Wunder, dass sie so gut aussieht. Oder im Grand Havana Room, das ist so ein privater Zigarrenclub in Beverly Hills, da ist gerne Arnold Schwarzenegger. Neulich im Chateau Marmont, Katy Perry hat es versucht, ganz inkognito auszugehen, aber trotz der großen Sonnenbrille und dem riesen Cappy, ich habe sie anhand ihrer hervorlugenden lilafarbenen Haare erkannt. Also es ist halt wirklich das Zentrum in Amerika der des Entertainment-Business und natürlich sind die Leute, die daran teilnehmen, hier auch vor Ort und gehen ganz normalen alltäglichen Dingen nach, wie wir auch.
Das ist natürlich spannend, wenn man die so im Alltag trifft und denen über den Weg läuft. Besuchen Sie trotzdem auch ganz gezielt Premierenpartys oder andere Veranstaltungen, wo die natürlich dann auch sind?
Ja, selbstverständlich. Also ich gehe häufig zu Events und auch Premierenpartys. Es ist einfach spannend zu verfolgen. Also was tut sich hier im kulturellen Bereich? Und ein großer Teil der Kultur sind halt eben Filme. Zurzeit hochinteressant sind die ganzen Fundraiser, vor allem für Obama in Hollywood.
Also das sind Wahlkampfveranstaltungen, wo die politischen Kandidaten sowohl mit Romney als auch Barack Obama Geld sammeln für ihren Wahlkampf.
Richtig, genau. Und das, da ist Hollywood natürlich ganz stark eingebunden. Das ist für uns in Deutschland gar nicht so nachvollziehbar. Aber hier in Amerika ist der Wahlkampf eben auch wirklich ein Showkampf. Und ich hatte das Vergnügen, beiden Seiten, also beiden unterschiedlichen Lagern jetzt dabei zu sein. Ein Fundraiser für Obama, zum Beispiel Eva Longoria, hat sogar ihren Geburtstag dort verbracht letztens und eine Rede gehalten.
Das ist, muss man dazu sagen, für die, die es jetzt nicht sofort auf dem Schirm haben, die Schauspielerin, die die meisten von uns aus Desperate Housewives kennen.
Genau. Und aber genauso stark unterstützt wird auch Romney. Gerade fand die Premiere statt eines Filmes 2016, Obamas Amerika. Die schießen da sehr, sehr scharf gegen den aktuellen Präsidenten. Also es ist sehr, sehr spannend, wie sich eben hier Showbusiness und auch das Politbusiness verbindet.
Nun sind Sie ja schon seit 8 Jahren, glaube ich, in Los Angeles. Ist das Leben hier in Hollywood, so wie wir Laien uns in Deutschland das vorstellen, tatsächlich so glamourös, wie es häufig in den Fernsehsendungen oder bunten Zeitungen daherkommt? Oder verbirgt sich da doch eine eher triste und, ernüchternde Fassade?
Das ist eine Frage, die kann ich mit Ja und Nein beantworten. Natürlich, also die ganzen Aspekte, die wir in den Medien mitbekommen, die existieren und es ist auch wunderbar glamourös und die ganzen Erfolgsgeschichten. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Seiten von Los Angeles. Zum einen, vielen ist bei uns in Deutschland nicht bewusst, Los Angeles ist nicht nur Hollywood und Beverly Hills. Also gibt es Downtown Los Angeles, wir haben Klein-Armenien, wir haben Klein-Tokio, wir haben Chinatown. Also es sind ganz viele unterschiedliche Kulturen, die in dieser Stadt verschmelzen und nicht alles dreht sich ums Showbusiness. Das ist das sehr angenehme andere LA. Und dann gibt es natürlich auch die Schattenseiten des Hollywood-LAs und das sieht man dann vielfach auf den Straßen. Also man sieht auch sehr viele gebrochene Leute hier. So wie es Menschen mit glänzenden Augen gibt, die ihre Träume verfolgen, gibt es hier auch viele, die dran zerbrechen.
Wenn man es geschafft hat, was glauben Sie, was ist das Härteste daran, hier berühmt zu sein?
Also wenn man einmal einen großen Erfolg gehabt hat, die meisten zerbrechen dann meiner Meinung nach an sich selbst, weil die Unsicherheit, nicht gut genug zu sein, es nochmal zu schaffen oder dieses Erfolgslevel zu halten, also daran zerbrechen dann die meisten. Und natürlich lebt man dann in einem Umfeld, wo man umgeben ist von Ja-Sagern, wo kaum jemand mal sagt, hör mal zu, so geht's aber nicht. Es ist ein ganz, ganz großer Charaktertest, dieses extreme Berühmtsein, meiner Meinung nach. Also man muss schon sehr geerdet sein.
Wenn ich darüber nachdenke, was ist das Härteste am Berühmtsein? Ich könnte mir vorstellen, auch dieser Verlust an Privatheit, dass der unglaublich an den Nerven zehrt und wirklich bei den Menschen auch was verändert. Wenn sie immer bedenken müssen und gerade heutzutage, wo jeder mit dem Handy irgendwo steht und fotografiert, jemand könnte mich jetzt so sehen, dieses unvorteilhafte Bild von mir könnte in einer Stunde online sein bei TMZ. Das ist ja so eine berühmt-berüchtigte Klatschseite, die wirklich vor nichts zurückschrecken, die alle kleinen Handyvideos, wenn Stars am Flughafen ankommen, die bedrängen regelrecht die Leute, stellen irgendwelche komischen Fragen und das ist dann kurze Zeit später online und dann später auch im Fernsehen, weil die haben auch eine Fernsehsendung. Wie beurteilen Sie diese Facette des Berühmtseins?
Also es hat sich in den letzten Jahren wirklich massiv was an der Berichterstattung geändert. Also es war ja vor ein paar Jahren noch so, von Tag zu Tag ging die Berichterstattung, wie Sie es gerade angesprochen haben, es ist inzwischen so, dass die Berichterstattung stündlich oder sogar sekündlich ist durch die neuen Medien, einfach auch durch das Internet. Und da entsteht natürlich ein großer Druck bei den Paparazzi, bei den Berichterstattern, wirklich das Neueste, Beste, Heißeste, Verrückteste den Usern, den Zuschauern aufzutischen. Und das geht natürlich ganz stark zu Kosten der Privatsphäre oft der Stars. Einerseits wissen die natürlich, okay, das ist jetzt mein Job, das ist ein Geben und Nehmen. Andererseits ist es auch sehr, sehr tough. Also man muss schon eine sehr, sehr dicke Haut haben. Ich weiß zum Beispiel von einem Bekannten, der mit Justin Bieber befreundet ist, der Sänger. Der junge Mann wurde neulich ja angehalten, weil er, ich glaube, mit doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit durch eine bestimmte Verkehrszone gebraust ist. Und es war tatsächlich so, dass er wurde wohl verfolgt von Paparazzi. Das ist aber häufig so, dass die Stars dann nicht mal denken, oh, das sind Paparazzi. Da ist wirklich auch eine Angst um die eigene Sicherheit dabei. Wer ist das hinter mir? Was wollen die möglicherweise? Also es ist schon ein recht hoher Preis, den man zahlt für die Berühmtheit.
Nun wollen wir heute nicht nur über Hollywood und Los Angeles reden, sondern auch über ein ganz anderes wichtiges Thema in Ihrem Leben, nämlich übers Schreiben. Sie schreiben ja schon seit Jahren Kolumnen, aber nicht nur das. Sie sind ja inzwischen auch Autorin mehrerer Bücher. Da gab es die Benimmbibel, das ist schon ein bisschen her.
Richtig, die Benimmbibel.
Ja. Benimmbibel, okay. Und dann gab es zuletzt ja auch ein Buch, das Sie zusammen mit einer Freundin und Kollegin geschrieben haben. Eine Kurzgeschichtensammlung, Foreign Affairs heißt das Buch. Und darin sind ja auch Beobachtungen aus Ihrem Leben hier in Los Angeles, Beobachtungen von woanders. Sie sind ja ein Globetrotter, wenn ich das so sagen darf, als Diplomatentochter. Schon sehr, sehr früh in Ihrem Leben viel rumgekommen, an vielen verschiedenen Orten gelebt. Wie kam diese Kurzgeschichtensammlung zustande und warum kommt nicht mal ein Buch mit Ihnen als alleinige Autorin?
Also zur ersten Frage, die sehr geschätzte Freundin und Kollegin von mir, Esma Anne Mondil und ich, wir hatten uns kennengelernt vor etlichen Jahren und sie hatte mich interviewt für die deutsche GQ. Und da hatten wir festgestellt, wir haben sehr viel ähnliche Interessen. Wir schreiben sehr gerne und und dann hatten wir zudem festgestellt, wir haben beide eine große Schublade voll von Kurzgeschichten, die wir noch nie veröffentlicht hatten und die hatten alle sehr, sehr ähnliches Leitthema, also Frauen, die in interessanten Umgebungen, also das, was man allgemein so als den Jet-Set klassifiziert, extreme Erfahrungen machen. Und da haben wir uns einfach gedacht, warum packen wir das nicht zusammen und machen ein Buch draus. Und die Karin Graf von Graf und Graf Literaturagentur in Berlin, der haben wir das Konzept geschickt, die fand das klasse, wollte es gleich repräsentieren. Da haben wir also auch großes Glück gehabt. Ich kenne es von Kollegen auch teils anders, dass es sehr, sehr lange dauert, bis man auch nur mal Vertretung findet. Und ja, und Karin hat es dann bei der Frankfurter Buchmesse an den Mann gebracht, verkauft und wir haben das bei Weißbooks publiziert. Und das so kam das zustande.
Und wann kommt das Buch, das Sie alleine schreiben?
Ja, also ich arbeite jetzt schon seit einem Jahr an einem Roman. Das ist Dark Fantasy, also komplett was anderes. Und ich habe mir jetzt selber keinen Zeitlimit gesetzt, bis wann ich das fertig haben muss, weil ich noch diverse andere Projekte habe, an denen ich arbeite. Aber das wäre dann mein erster Roman auch ohne jetzt zu kollaborieren.
Schreiben Sie eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch?
Beides. Also ich muss dazu sagen, ich bin mit 8 Wochen ja aus Deutschland nach Westafrika gezogen und bin dann auch gleich in einem englischsprachigen Umfeld aufgewachsen. Insofern muss ich da nicht, zum Glück, nicht nachdenken, wenn ich jetzt in Englisch spreche oder auch auf Englisch schreibe. Also ich schreibe beide Sprachen sehr gerne, aber ich merke, dass es mir teils bei bestimmten Themen leichter fällt, auf Deutsch oder auf Englisch zu schreiben, je nachdem.
Welche Themen sind das?
Also was so Psychostücke angeht, die dann eher in den journalistischen Bereich fallen, die fallen mir auf Deutsch leichter. Was jetzt zum Beispiel die gerade angesprochene Dark Fantasy Geschichte angeht, die fällt mir auf Englisch leichter.
Mhm, das ist sehr spannend. Träumen Sie auf Englisch?
Auch, ja.
Ist immer verschieden.
Ist immer verschieden. Also ich weiß, ich muss mich da immer überraschen lassen jede Nacht, ob es Deutsch ist, Englisch oder auch mal Spanisch. Und es ist ein ganz schönes Tohuwabohu da in dem Kopf.
Aber da streifen wir schon ein Thema, über das ich auch mit Ihnen reden wollte, nämlich das Thema Heimat, was ja so schwer und deutsch klingt. Wo ist die Heimat? Ich stelle mir das bei Ihnen recht kompliziert vor, weil Sie, wie angesprochen, sehr viel umhergezogen sind, auch schon als Kind. Sie sind ja dann als Jugendliche nach Deutschland zurück, um dort auf ein Internat zu gehen, dann nach Berlin zum Studium, von Berlin nach London, von London nach Los Angeles. Wo ist denn zu Hause für Sie?
Ich glaube, bei mir ist es inzwischen so, dass ich ein Stückchen Heimat überall finden kann oder auch erschaffen kann. Es gibt schon bestimmte Orte auf der Welt, da schlägt mein Herz ganz stark für. Beispiel ist die Pfalz in Deutschland, die ich sehr, sehr liebe. Da kommt meine Mutter her und da werde ich jetzt diesen Sommer auch aufschlagen zum Weinstraßenfest. Da freue ich mich sehr drauf. Da werden die ganzen 80 Kilometer Weinstraße für Autofahrer gesperrt. Nur Fußgänger und Leute, die eigentlich nicht mehr auf dem Fahrrad sitzen dürften. und ein anderer Ort in Deutschland ist natürlich Berlin. Also das empfinde ich auch als Heimat. Aber Los Angeles ist Heimat, New York ist Heimat. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wo gibt es Orte oder Menschen, zu denen man eine Verbindung hat. Und ich habe das Glück, dass es da viele Orte und Menschen auf der Welt gibt, wo ich mich zu Hause fühlen darf.
Obwohl wir sehr unterschiedliche Lebenswege haben, haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich bin auch Ex-Berlinerin und das ist für mich auch Heimat, wenn ich dahin zurückkehre, obwohl ich die ersten 3 Tage immer durch die Stadt laufe und denke, meine Güte, wie schlecht sind die denn alle hier drauf, bis ich mich irgendwann dran gewöhnt habe. Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie nach Berlin kommen?
Das stimmt. Ich meine, gerade wenn man aus Amerika und aus so einer Stadt wie Los Angeles kommt, dann ist das schon ein ziemlicher Kulturschock, wenn man von dem Hi, how are you doing? Auf die typische Berliner Schnauze trifft, so, ja, war, so. Aber bis man dann wieder erkennt, dass eigentlich hinter dieser Grantigkeit meist wirklich ein goldenes Herz und ganz warme, nette Seelen stecken. Das ist einfach eine unterschiedliche Art und Weise zu kommunizieren. Aber man muss sich schon wieder dran gewöhnen.
Nun ist ja Berlin ganz eng auch mit Ihrer Karriere in Deutschland verbunden. Ihre Zeiten, als Sie dort auf Partys waren, in verschiedenen Gelegenheiten, einfach immer da waren, in den Zeitungen abgebildet waren. Dann natürlich das berühmte Bad in der Mousse au Chocolat, was wahrscheinlich für immer mit Ihnen verknüpft sein würde, ob man es will oder nicht. Welche Erinnerungen haben Sie so, wenn Sie zurückdenken an die Zeit?
So, Berlin war eine ganz, ganz spannende Zeit. Ich kam ja gerade frisch vom Internat, 18, recht behütet und zum Studium der politischen Wissenschaften.
Am Otto-Suhr-Institut vermutlich.
Richtig, am Otto-Suhr-Institut, was ich auch halbwegs durchgezogen habe. Aber es gab natürlich jede Menge Ablenkung in Berlin und besonders das Nachtleben also vor der Jahrtausendwende, das hat pulsiert. Da war einfach so viel Energie und die Clubs damals in Berlin, das waren praktisch wie, ich habe es damals gerne verglichen mit den Pariser Salons der Belle Époque, weil da einfach wirklich Leute zusammenkamen, Künstler, Menschen aus der Politik, also einfach kreative Köpfe. Das war hochspannend. Und wir haben uns da einfach unsere, nicht nur die Berliner Nacht geschaffen, sondern auch unser soziales Umfeld mitbestimmt und Berlin mitgestaltet. Ist auch sehr interessant zu sehen, wo die ganzen Leute von damals heute gelandet sind. Also war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich hatte damals einfach Glück, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil jeder hat nach Berlin geguckt, was tut sich da, was für Persönlichkeiten gibt's da. Und Klar, damals mit Anfang 20, große Klappe, schrille Kleider, immer überall dabei, das fiel natürlich auf und da wurde mir sehr viele Möglichkeiten geboten, die ich dann auch zum Glück wahrgenommen habe und mich daran auch kreativ weiterentwickeln durfte.
Aber hatten Sie irgendwann das Gefühl, da rausgewachsen zu sein? Weil ich glaube, jeder, der in so eine Großstadt zieht wie Berlin oder London oder so, der genießt das Nachtleben, weil es einfach so anders ist. Aber irgendwann haben dann die ersten Freunde Kinder, sind mit dem Studium fertig, haben den richtigen Job, können sich es einfach nicht mehr leisten, bis morgens um 4 auf Tour zu gehen und unterwegs zu sein. Man wächst da halt raus. Einige machen es nie, aber die meisten schon. Ja. Hatten Sie auch das Gefühl, jetzt ist Schluss?
Ja, also ich bin ja mit 24 aus Berlin dann weggezogen. Ich war ja damals verheiratet, ich hatte sehr jung geheiratet, in aller Freundschaft geschieden zum Glück. Aber für mich war das auch ein Punkt, wo ich mir dachte, Mensch, was gibt's noch auf der Welt? Und das war damals eben London. Insofern habe ich diese Veränderung in Berlin, in dem Nightlife-Umfeld auch gar nicht so mitbekommen. Aber für mich ist, besonders seit ich in Los Angeles lebe, jetzt, man wird halt auch älter, die Knochen werden morsch, aber besonders hier ist man ja auch sehr viel, es ist eine Stadt, wo man sehr früh aufsteht, das Wetter ist schön, man ernährt sich gesund, also gerade letzte Nacht zum Beispiel bin ich um 9 Uhr ins Bett, das klingt jetzt ganz grauenhaft und langweilig, aber ich finde das jetzt herrlich, einfach wirklich mit der Sonne ins Bett zu gehen und auch aufzustehen. Also wie früher, oh Gott, noch vor 10, 15 Jahren irgendwie bis 4, 5 Uhr morgens durchfallen, das könnte ich wahrscheinlich gar nicht mehr.
Aber ich finde, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt des Lebens in Los Angeles, dass die Leute wirklich sehr, sehr früh aufstehen, um auch Sport zu machen, um sich fit zu halten. Es herrscht natürlich hier ein absoluter Fitness- und Schönheitswahn. Mhm. Hat der Sie auch so ein bisschen mitgerissen oder kann man sich davon frei machen, wenn man hier lebt?
Also erstmal, wenn man hier ankommt, dann ist man natürlich schon sehr beeindruckt. Die ganzen Leute achten wahnsinnig auf ihr Äußeres. Ob das jetzt so meiner Ansicht nach hässliche Extreme annimmt, wie den Leuten, die man begegnen, die sehen aus, als ob sie gerade im Windtunnel stehen, weil das durch Lifting so verzerrt ist, das Gesicht. Oder dann die falschen Zusätze des Bodytuning einem wirklich so entgegensticht. Also schreckerregend zum Teil. Aber es hat auch eine wirklich positive Seite. Also zum Beispiel die grüne Bewegung und auch die Green Foods, also grünes Essen, veganes Essen, Rohkost. Da ist Los Angeles, Kalifornien einfach wirklich so ein Hotspot für. Das habe ich auch für mich entdeckt. Und ich merke einfach, mir geht's besser. Ich fühle mich wohler körperlich und geistig, als ich es noch vor 10 Jahren getan habe. Und ich denke, wenn man das einfach mit einem Augenzwinkern betreibt und ausprobiert, was tut mir gut, was nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung.
Sie engagieren sich ja auch stark für den Tierschutz, haben bei einer PETA-Kampagne mitgemacht. Ein wunderschönes Bild, wo man ihren Schneewittchen-Teint in ganzer voller Größe bewundern kann. Darüber hinaus, Sie sagen, Sie ernähren sich gesund. Sie sind, glaube ich, Vegetarierin oder sogar Veganerin?
Vegetarierin und teils vegan. Also ich habe jetzt seit vielen Jahren kein Leder mehr gekauft, habe noch Lederteile im Schrank, die ich jetzt noch nicht weggegeben habe oder weggeschenkt habe, weil da irgendwie emotional noch eine Bindung zu besteht. Aber ich esse gerne noch meinen unpasteurisierten Rohkäse ab und zu, Bio natürlich vom Kleinbauern, also wo man genau weiß, wie geht's den Kühen. Ich esse wahnsinnig gerne noch Honig. Also in vieler Hinsicht vegan auch, aber noch nicht komplett.
Aber könnte dann irgendwann schon mal dahin kippen?
Möglicherweise. Im Augenblick fällt es mir der Verzicht auf Honig und Käse noch sehr, sehr schwer.
Aber ist dieses so sehr auf sich achten, gucken, dass man dem Körper Gutes tut, eben mit gesunder Ernährung, mit ausreichend Schlaf, ist das was automatisch mit dem Alter jetzt quasi kam oder hat das tatsächlich mit der Lebensumgebung zu tun, was glauben Sie?
Also ich glaube, bei mir hat es wirklich zum großen Teil mit der Umgebung hier zu tun, mit Los Angeles. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Also wenn ich jetzt weiterhin in London gelebt hätte, ich kann mir vorstellen, da sehe ich inzwischen aus wie ein Rollmops auf Beinen. Weil da habe ich mich nicht so wahnsinnig gesund ernährt und auch nicht sehr auf mich geachtet. Also es färbt schon ab. Und das ist meiner Ansicht nach eine gute Sache. Ich sehe, wie es mir selber hilft, jetzt nicht nur vom Äußeren und vom Wohlbefinden her, sondern man entfaltet sich geistig und kreativ ja auch ganz, ganz anders. Ne? Wenn man sich wohlfühlt in seinem Körper und damit keine Sorgen hat, dann verlagert sich natürlich das Interesse und auch der Fokus auf also bei mir zumindest, auf die kreativen Dinge. Ne? Man genießt das Leben ganz anders, packt es anders an. Und auch in meinem Freundes- und Familienkreis, wo ich eben diese Art Lebensweise so nach und nach aufgedrückt habe, die merken jetzt auch, Mensch, das ist ja ganz wunderbar. Also ich bin ganz großer Green Smoothie Fan. Jeden Tag mache ich mir einen grünen Saft selber.
Was kommt da rein, wenn ich mal kurz fragen
darf? Oh, ich habe ein wunderbares Rezept. Wenn die Zuhörer das ausprobieren wollen, ist ganz simpel. Also wichtig, 2 Äpfel, 1/4 Ananas, das sorgt für den guten Geschmack, und dann einfach eine Handvoll Grünzeugs. 1/4 Gurke, eine kleine Handvoll Petersilie, eine kleine Handvoll Grünkohl oder Grünsalat, was auch immer. Spinat ist auch sehr, sehr gut. Dann eine halbe Limette und wenn man hat, dann Spirulina-Tabletten noch da rein. Und das hört sich jetzt vielleicht für die Leute, die sie nicht gewöhnt sind, ganz grauenhaft an.
Also aber Ananas hört sich gut an.
Ich verspreche, es schmeckt ganz, ganz wunderbar. Und Wasser natürlich dazu.
Okay, und damit starten Sie in den Tag.
Damit starte ich in den Tag.
Nun habe ich auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch einen sehr interessanten Artikel von Ihnen gelesen. Der war mal in der Emma, ist schon ein bisschen her. Da ging es um Schönheit und ums Älterwerden. Mhm. Und da haben Sie so ganz frei von der Leber weg erzählt, dass Ihnen das nicht leicht fällt.
Ich denke, das geht jedem so, Frauen besonders. Also in den 20ern, da vergibt einem der Körper alles. Ne? Die durchzechten Nächte, die Sonnenbrände, das ungesunde Essen. Also er macht alles mit, man sieht immer spitzenmäßig aus. Ja, und dann irgendwann Ende 20, Anfang 30, da fangen sich halt bestimmte Dinge ganz normal auf natürliche Art und Weise an zu verändern. Man merkt, also alles lässt mein Körper mir jetzt nicht mehr durchgehen. Ui. Und irgendwie dauert es morgens länger, bis man dann vielleicht die Augenringe zugespachtelt hat. Oder, oh Gott, da ist wieder eine Stelle. Und ui, da ist irgendwie so. Also man guckt sich gar nicht mehr so im Spiegel an, weil diese, also in Anführungszeichen, Perfektion, an die man so gewöhnt hat, die ist einfach nicht mehr da. Es ist ja normal. Und sich damit anzufreunden und auch dann zu wissen, wie man mit sich umgeht, sich gern zu haben, sich nicht zu kritisieren, dass man sich selbst nicht Feind wird. Und das sieht man hier, also in einer Stadt, wo es sehr auf Äußerlichkeiten angelegt ist, wie Los Angeles, sehr, sehr oft. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die empfinden ihren Körper als Feind und die mit allen, alle Geschütze fahren die dann auf und eigentlich sehen sie dann nur noch schlimmer aus. Und einfach zu lernen, also ich habe für mich die letzten Jahre gelernt, mein Körper ist mein Freund. So, und der mag zwar nicht perfekt sein und da bröckelt es mal ein bisschen und da zwackt, aber ich habe ihn gerne. Und also das war für mich eine ziemliche Lernkurve und ich glaube, darauf sprechen Sie jetzt auch an. Es gab mal eine Phase vor einigen Jahren, wo ich auch mein Alter verheimlicht habe. Nicht? Also anstelle, dass man dann sagt, ja, ich bin 29 oder ich bin 30, ach ja, ich bin 27. Und bis ich mal gemerkt habe nach ein paar Wochen, dass das wirklich mir unwohl im Magen gelegen hat, weil mit dieser Lüge, das ging ja nicht nur darum, sich jetzt selbst als, was man denkt, ein bisschen besser darzustellen, sondern man verneint ja auch die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat in den Jahren, die einem gemacht haben zu dem, was man ist. Und wieso ist man jetzt besser, nur wenn man offiziell als 27 dasteht und nicht als 30 und so weiter und so fort. Also ich habe das, inzwischen sehe ich das ganz entspannt und freue mich dann viel eher, wenn jemand sagt, Mensch, wie, du bist 35? Du siehst aber toll aus. Ist doch viel netter, als wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich bin 27 und dann so Grillen zirpen.
Sagt Ariane Sommer, Autorin, Model und Schauspielerin im Gespräch mit HR Info. Das Interview als Podcast und weitere Informationen auf hrinforadio.de.